Die Liebe Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden heute im Gottesdienst das Abendmahl feiern und nach dem Gottesdienst gemeinsam Mittagessen. Zumindest wer das will, und ich würde mich freuen, wenn es viele wären. Und beides, sowohl das Abendmahl als auch das Mittagessen, sind gemeinschaftsstiftende Dinge. Das Motto der diesjährigen Impulspost unserer Landeskirche, draußen haben Sie vielleicht noch die rote Fahne gesehen, lautet nicht allein, beziehungsweise jede Familie ist anders. Und als Grundlage dazu diente ein Vers aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und im ersten Kapitel lesen wir, Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Diese Tatsache lehrt uns zwei Dinge, nämlich, dass Gott selbst ein Beziehungswesen ist, sonst hätte er nicht Mann und Frau geschaffen. Es spiegelt sein Wesen wider. Und das Zweite, der Mensch ist auch ein Beziehungswesen, er ist aufeinander angewiesen. Und dieses Beziehungswesen spiegelt sich nicht nur im Mann- und Frau-Sein wider, sondern eben auch in der Dreieinigkeit. Und vor zwei Wochen am Sonntag Trinitatis haben wir uns ein bisschen mehr mit der Lehre der Dreieinigkeit beschäftigt und mit ihrer Auswirkung vor allen Dingen auf das Glaubensleben von Christen allgemein, aber auch im Speziellen auf das Zusammenleben in einer Gemeinde oder eben auch in unserer Gemeinde. Es gab viele Reaktionen auf die Predigt. Mich hat das natürlich dann auch weiter zum Nachdenken angeregt und ich glaube, genau so muss es sein. Eine Predigt soll nicht dazu verführen, dass am Ende das Amen steht und man es nichts weiter mit einem macht, sondern dass wir in den Dialog treten, miteinander ins Gespräch kommen, weiter nach der Wahrheit suchen. Deshalb möchte ich heute mit euch da einen Schritt weitergehen. Ich denke, wir haben verstanden, dass Gott sich den Menschen auf dreierlei Weise offenbart hat, als Schöpfer in der Schöpfung, als Erlöser in Jesus Christus und als Tröster im Heiligen Geist. Und weil ich vor zwei Wochen die Einheit Gottes betonen wollte, habe ich Abstand genommen von der Rede von den drei Personen in einer Gottheit. Diese Erklärung, drei Personen in einer, die ist total üblich, die ist also nicht falsch, aber sie ist eben irreführend. Das wollte ich heute einfach nur noch mal sagen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich diese Rede, diese Lehre von den drei Personen in einer Gottheit durchgesetzt, weil man natürlich dieses Beziehungsgeflecht zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist erklären wollte. Es ist ganz verständlich, dass wir Menschen das verstehen wollen, wie Gott ein Beziehungswesen sein kann, wenn er doch eins ist. Das fällt uns ja schon schwer, wenn wir Männer und Frauen anschauen, wie das eigentlich sein kann, dass Gott sozusagen beides in sich vereint. Und die Erklärung von den drei Personen ist eben insofern irreführend, weil sie die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Persona, das habe ich das letzte Mal erklärt, ja, es ist immer mehr in Vergessenheit geraten. Heute, wenn wir von Person sprechen, denken wir an ein eigenständiges Lebewesen. Aber ursprünglich die Bedeutung war, dass im zweiten Jahrhundert nach Christus hat das der christliche Schriftsteller Tertullian sehr schön ausgeführt, aus der Theaterwelt eben diese Maske oder Rolle oder Charaktereigenschaft. Für mich ist es dann eben einfacher zu verstehen, es ist ein Gott, der sich in diesen drei Rollen, Charakterrollen oder Masken im positiven Sinne den Menschen offenbart. Aber Fakt ist, egal wie wir die Dreieinigkeit erklären, es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, wie wir die Dreieinigkeit erklären. Fakt ist, dass alle Lehren, wie wir die Dreieinigkeit Gottes beschreiben, immer dasselbe Ziel haben. Und darum geht's. Nämlich Gott als den einen wahren Gott darzustellen, der sich auf dreierlei Weise den Menschen offenbart. Und in all diesen drei Offenbarungen ist Gott auch heute noch ansprechbar, das möchte ich auch nochmal betonen. Gott als der Vater, Gott als der Sohn und Gott als der Heilige Geist, weil es eben immer der eine Gott ist. Sie sind alle gleich, sie sind alle ein und derselbe Gott, ein und dasselbe Wesen. Und genau diese Einheit gilt jetzt auch für uns Christen, die wir an diesen dreieinigen Gott glauben. Und wir tun das auf unterschiedliche Weise, das haben wir das letzte Mal hoffentlich schon begriffen. Denn jeder von uns hat Gott entweder auf die eine oder auf die andere Art und Weise erlebt und erfahren. Und natürlich liegen unserem eigenen Glauben diese persönlichen Erfahrungen zugrunde. Das geht gar nicht anders. Das ist normal und das ist auch gut so. Und ich habe letztes Mal von den drei Strömungen unter den Christen gesprochen, nämlich von den Liberalen, die Gott vor allem als den Schöpfer und den Ursprung aller Dinge erleben, von den Evangelikalen, die die Offenbarung Gottes in Jesus Christus betonen, und von den Charismatikern, die die Erfahrung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in den Mittelpunkt rücken. Diese drei Strömungen bezeugen bei aller Unterschiedlichkeit den einen wahren Gott. Wir sind nicht allein. Wir leben in Beziehung zueinander, so wie Gott selbst ein Beziehungswesen ist, was sich eben einerseits im Mann- und Frausein widerspiegelt, aber andererseits auch in der Dreieinigkeit. Und Gottes Wille ist nun, davon bin ich absolut überzeugt, dass die Gemeinschaft der Christen vor Ort oder auch in einer Stadt, aber natürlich auch weltweit, dieses Wesen Gottes widerspiegelt, dieses Beziehungswesen, seine Einheit. Er will, dass wiedergeborene Menschen den Leib Christi verkörpern. Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Und Gott will, dass dieser Leib gesund ist, dass er ein Spiegel seiner Herrlichkeit ist. Satan hingegen will diesen Leib zerstören. Er nutzt das Beziehungswesen, was wir ja auch manchmal kompliziert finden, er nutzt dieses Beziehungswesen Gottes aus, um Zerrissenheit und Streit, Gräben und Spaltung hervorzurufen. Satan lenkt unseren Blick immer wieder auf das Trennende. Er will, dass der Leib nicht die Einheit Gottes widerspiegelt. Er will, dass der Leib unfähig und krank bleibt. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Ich glaube, wir sind uns einig, vielleicht habt ihr euch auch Gedanken gemacht seit der letzten Predigt vor 2 Wochen. Wollen wir eine trinitarische Gemeinde sein oder ganz konkret, willst du, wollen sie trinitarisch glauben? Willst du versuchen, den dreieinigen Gott in allen seinen 3 Offenbarungsformen in deinem Leben, ja, ihm Raum zu geben? Will ich selbst als Mitglied dieser Gemeinde, als Christi-Nachfolgerin, mich auf diesen trinitarischen Glauben einlassen? Und wenn ich das mit Ja beantworte, was bedeutet das dann für mich? Und wenn ich das mit Nein beantworte, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt, was bedeutet das dann für mich? Diese 2 Fragen will ich heute versuchen zu beantworten. Wenn wir eine trinitarische Gemeinde sein wollen, dann bedeutet das, dass wir uns dazu bereit erklären, unsere eigene Ansicht dem Willen Gottes unterzuordnen. Dass wir Jesus bedingungslos nachfolgen, alle seine Facetten in Blick nehmen und uns vom Heiligen Geist in alle Wahrheit führen lassen. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann hat das natürlich Konsequenzen für jeden von uns persönlich. Und in den vergangenen 2 Wochen, auch durch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind in mir 3 Schritte gereift, wovon ich glaube, dass sie eine Hilfe sind auf dem Weg dahin. Das sind folgende 3 Schritte. Ihr könnt sie hier mitverfolgen auf der Folie. Bringe deine negativen Erfahrungen mit einer dieser Glaubensrichtungen zu Gott und empfange von ihm Heilung. Bringe deine negativen Erfahrungen mit einer dieser Glaubensrichtungen zu Gott und übe Barmherzigkeit. Bringe deine negativen Erfahrungen mit einer dieser Glaubensrichtungen zu Gott und erkenne die Wahrheit. Wie komme ich zu den 3 Punkten? Mir ist in den Rückmeldungen aufgefallen und auch im Reflektieren meiner eigenen Vorbehalte, ich bin ja auch nicht frei davon, dass meistens negative Erfahrungen mit einer oder manchmal auch 2 dieser anderen Glaubensrichtungen, die eben nicht die eigene sind, zu Abstand und oft auch zu Verwerfung derselben führen. Und ich will das im Blick auf alle 3 Richtungen erklären. Wir können das wieder ausmachen. Vielleicht hat jemand mal einen Gottesdienst, einen Pfarrer erlebt, der liberal geprägt war. Er hat wahrgenommen, dass dort die Grenzen sehr weit gefasst wurden, dass der Verstand und menschliche Argumente wichtiger schienen als die Bibel. Die Worte waren vielleicht auch kaum zu unterscheiden von Worten, wie sie Therapeuten, Wissenschaftler oder Humanisten sagen würden. Und wenn jemand, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, auf solch eine weite Freiheit und ich sage mal auch Beliebigkeit und Gleichgültigkeit trifft, der ist enttäuscht, weil er nicht das findet, was er sucht. In seiner Enttäuschung über die Beliebigkeit innerhalb der Kirche verwirft er die ganze Institution Kirche. Oder jemand sucht Trost, Liebe und Annahme, Heilung. Er besucht eine Evangelisation. Ihm wird dort in eindrücklicher Weise das Evangelium gepredigt. Ihm wird genau erklärt, was er zu tun hat, um gerettet zu werden. Er will auch gerettet werden, aber er hat noch Vorbehalte. Er sucht ein offenes Ohr, aber er findet nur Anweisungen und Forderungen. Er spürt, dass er immer mehr unter Druck gerät, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und auf alle seine Fragen gibt es schnelle Antworten. Er fühlt sich unfrei, er spürt, es geht nicht mehr um ihn selbst, sondern es geht um das Ergebnis, nämlich die Entscheidung. Und auf einmal fühlt er sich immer schlechter, er fühlt sich als Versager, weil er eben dazu noch nicht bereit ist, solch eine Entscheidung zu treffen. Er sucht das Weite, weil ihm das, was er da gehört und gesehen hat, zu eng ist. Oder da hat sich einer verirrt in eine Gemeinde, wo alles anders ist, laute Musik, viel Musik, Menschen, die tanzen, die lachen, die Hände heben, wenn sie singen. Leute beten in Wörtern, die er nicht versteht, und das Ganze macht ihm ein bisschen Angst. Das kann doch nicht normal sein. Diese Leute scheinen total die Kontrolle verloren zu haben. Die geben sich ja ihren Gefühlen hin. Wo ist denn da der Geist der Zucht und der Ordnung? Das soll der christliche Gott sein, der hier angebetet wird? Fragen über Fragen, peinliche und irritierende Dinge gehen da vor sich. Hier, so denkt dieser imaginäre Mensch, geht's doch eher um Stimmungsmache, um Manipulation über die Gefühlswelt der Anwesenden. 3 negative Erfahrungen mit liberalem Glauben, evangelikalem Glauben, charismatischem Glauben. Und ich denke, der eine oder andere von uns hat vielleicht viel extremere Dinge erlebt oder auch nicht so extreme Dinge. Vielleicht wurde er sogar so über eine andere Glaubensrichtung unterrichtet und gelehrt und davor gewarnt. Dann ist es natürlich kein Wunder, dass wir auch keinen Zugang mehr dazu finden. Uns stehen unsere eigenen negativen Erfahrungen im Weg. Und darum ist es wichtig, wenn wir uns aufeinander zubewegen wollen, dass wir diese negativen Erfahrungen nicht nur mit Gleichgesinnten besprechen und über die anderen reden, sondern dass wir sie vor allen Dingen zu Gott bringen im Gebet und ihn um Heilung bitten. Denn vielleicht sind da auch Verletzungen passiert. Oder es wurde unnötig Druck ausgeübt. Vielleicht wurde man Opfer von geistlichem Machtmissbrauch. Man wurde zu Dingen gedrängt, die man eigentlich nicht wollte. Und das braucht Heilung. Ich bitte dich, wenn dir solch ein negatives Erlebnis einfällt, besprich es mit Gott. Bitte ihn darum, die Verletzungen, die dieses Erlebnis in dir hervorgebracht hat, zu heilen. Das ist der erste Punkt, den ich genannt hatte. Bring deine negativen Erfahrungen zu Gott und er bitte von ihm Heilung. Aber es bedarf nicht nur der Heilung, es bedarf auch der Vergebung. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie viele von uns akzeptieren Grimm und Ärger gegenüber anders geprägten Christen, aber letzten Endes verstopfen wir damit unseren eigenen Gehörgang zu Gott, unseren eigenen Zugang zu Gott. Wir können eigentlich nicht Gott anbeten, wenn wir im Herzen voller Verurteilung gegenüber Liberalen oder gegenüber Charismatikern oder gegenüber Evangelikalen sind. So wie Gott uns vergeben hat, so sollen auch wir einander vergeben. Und das gilt auch für die, die deiner Meinung nach falsch glauben. Also besprich auch diese Sache mit Gott und lass dich mit seiner Liebe beschenken, damit du barmherzig sein kannst gegenüber denen, die beteiligt waren oder auch immer noch beteiligt sind an deiner negativen Erfahrung. Und jetzt denkst du vielleicht, aber das war doch wirklich falsch, was ich da erlebt habe. Ja, das kann sein. Und in den meisten Fällen stimmt das sogar. Ich habe auch in jedem dieser Bereiche schon Missbrauch und menschenzentriertes Handeln erlebt. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass wir aufgrund einzelner negativer Erfahrungen alles, fettgedruckt, alles verurteilen, was in diesem Bereich geschieht. Da wird die ganze Landeskirche als zu liberal verurteilt. Da wird jede Evangelisation von vornherein der Druckausübung bezichtigt. Da wird jeder charismatischen Gemeinde vorgeworfen, Gefühle und Geisterfahrungen vorzutäuschen. Nur weil du mal einen liberalen Pfarrer erlebt hast, der den Menschenverstand an erste Stelle gestellt hat und nicht Gott, was durchaus nicht richtig ist, heißt das aber nicht, dass wir gar nicht unseren Verstand einsetzen dürfen, um Gott zu finden und ihn zu erkennen. Und nur weil einer mit der Holzhammermethode Menschen zu einer Entscheidung für Christus zwingt, Was durchaus falsch ist, heißt das nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, sich für Christus zu entscheiden und zu einer Entscheidung für Christus aufzurufen. Und nur weil einer die Emotionen höher stellt oder Zungenrede vortäuscht, heißt das nicht, dass es nicht von Gott geschenkte Zungenrede gibt und Gott auch über unsere Gefühle zu uns spricht. Das ist die Herausforderung für uns alle, dass wir lernen, aufgrund einzelner schlechter Erfahrungen nicht die ganze Offenbarungsart zu verurteilen. Wir dürfen nicht das Kind mit dem Bad ausschütten oder um im Bild zu bleiben. Wir dürfen und wir können auch gar nicht Gottes Wesen einschränken, nur weil ein paar Leute ein Konstrukt um ihn herum aufgebaut haben, das nicht mehr der Wahrheit entspricht. Darum mein dritter Punkt, bringe deine negativen Erfahrungen mit einer oder zwei dieser Glaubensrichtungen zu Gott und erkenne die Wahrheit. Aber jetzt die spannende Frage, die wurde mir auch gestellt im Nachklang zu der letzten Predigt. Wie erkennen wir denn die Wahrheit? Wie erkennen wir, was uns eint? Was ist unser Maßstab? Was ist unsere Richtschnur, um trinitarische Gemeinde zu sein? Welcher Rahmen ist dafür gut und heilsam? Wisst ihr, das ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Es ist das, was unsere Mütter und Väter im Glauben schon über Jahrhunderte getan haben und wir werden das auch weiter tun, nämlich nicht die Gemeinschaft zu verlassen. Es ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, dass wir hier in der Gemeinde beieinander bleiben und zwar auch über unsere eigenen Offenbarungsgrenzen hinweg. Und nur dann können wir an Erkenntnis und an Barmherzigkeit reicher werden. Und zweitens, gib der Bibel, dem Wort, dem Zeugnis der Bibel Raum. Die Bibel ist ein vielfältiges Glaubenszeugnis von allen dreien Offenbarungsweisen Gottes. Dort finden wir Hinweise und Antworten auf unsere Fragen. Vielleicht kommen uns auch neue Fragen beim Lesen. Dann tauschen wir uns mit anderen darüber aus. Wichtig ist, dass wir nicht allein bleiben. Und es ist auch so schön hier in der Gemeinde, dass es so viele Hauskreise gibt, wo wir genau das tun. Wir lesen in der Bibel, wir tauschen uns darüber aus. Ich glaube, auch in den meisten Hauskreisen kommen wir genau mit diesen unterschiedlichen Glaubensformen zusammen. Das ist eine Chance, auch wenn es manchmal schwer ist. Und besonders an der Person Jesu, aber auch an Gott, an dem Heiligen Geist, erkennen wir dieses dreieinige Wesen Gottes. In Gott, dem Vater, spiegelt sich Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesus Christus spiegelt sich der Vater und der Heilige Geist. Und im Heiligen Geist spiegelt sich Gott, der Vater und Jesus Christus. Man kann nicht eins ohne die anderen beiden haben. Darum ist Jesus, weil er natürlich als Mensch gelebt hat, für uns der beste Maßstab. Jesus war für seine Zeit ziemlich liberal, weil er offensichtlich Gebote übertrat und ein neues Gesetz an den Tag legte. Er hatte Umgang mit Sündern, er ließ sich von Kranken berühren, er sprach mit Frauen und lehrte sie. Das waren alles Dinge, die zu seiner Zeit strengen, gläubigen Menschen verboten waren, die sie verurteilt haben. Ich bin mir sicher, hätte man die Worte schon gekannt damals, manche hätten Jesus liberal genannt, einer, der das Gesetz nicht einhält. Aber Jesus war für seine Zeit auch evangelikal. Er hat immer wieder betont, was es heißt, ihm nachzufolgen, an Gott zu glauben, ihm völlig zu vertrauen. Er hat von Verzicht und Leidensbereitschaft gesprochen. Immer wieder ging es um die Entscheidung. Wenn du nachfolgen willst, heißt das gleichzeitig auch Verzicht. Er war radikal in seinen Aussagen. Und sicherlich gab es Menschen zur Zeit Jesu, die ihm nicht nachgefolgt sind, aufgrund seiner, in Anführungsstrichen, religiösen Enge. Und natürlich war Jesus ein Charismatiker. Er hat Wunder über Wunder getan. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt von klein auf. Er war es, von dem Johannes der Täufer sagte, dieser wird euch mit dem Geist taufen. Da gab es auch welche zur Zeit Jesu, die ihm aufgrund dieser Dinge vorgeworfen haben, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Das ist nicht selten ein Argument, das auch charismatischen Gemeinden oder charismatischen Christen vorgeworfen wird. Wenn wir all diese Wesenszüge in Jesus erkennen, warum tun wir uns dann so schwer damit, sie in uns oder in unserer Gemeinde zu vereinen? Haben wir Angst vor der Freiheit, die ein Liberaler hat? Haben wir Angst vor dem Alleinherrschaftsanspruch Jesu, auf die ein Evangelikaler hinweist? Haben wir Angst vor der Kraft, aus der ein Charismatiker lebt? Jesus ohne den Blick über die Grenzen hinweg ist undenkbar. Und Jesus ohne den Ruf zur Radikalität ist auch undenkbar. Und Jesus ohne den Heiligen Geist ist auch völlig undenkbar. Wisst ihr was? Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir uns an das Zeugnis der Bibel halten. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn uns der Heilige Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir sagen, ich möchte dir, Jesus, nachfolgen und ich möchte der Leitung durch den Heiligen Geist vertrauen. Wenn wir diese drei Offenbarungen im Blick behalten, wenn wir unsere Erlebnisse und Erfahrungen im Licht dieses dreieinigen Gottes prüfen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Ich glaube, Angst haben wir nur, weil wir denken, wir machen Fehler, wenn wir uns öffnen, wenn wir etwas neu glauben, anders glauben als vielleicht bisher. Aber wisst ihr, Fehler machen wir so oder so. Gott hat uns ja nicht in die Nachfolge gerufen, damit wir perfekt wären im Sinne von menschlichem Perfektionismus. Wir machen Fehler so oder so. Und wir werden auch unser Leben lang lernen, bis wir alt sind und den letzten Atemzug tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wenn du aus Angst, dass du in der Nachfolge Fehler machst, einen ganzen Wesenszug Gottes aus deinem Leben ausklammerst, was glaubst du, gewinnst du dann? Darum meine Ermutigung, meine Aufforderung an dich: Bleibe in der Gemeinschaft der Gläubigen, halte dich an die Bibel, orientiere dich an Jesu Worten und Werken, besprich mit anderen, was du liest, bete darüber, prüfe immer wieder, wie viel Raum du dem Schöpfer gibst, dem Erlöser, dem Tröster. Es ist völlig klar, dass aufgrund unserer eigenen religiösen Prägung, so wie wir aufgewachsen sind, und auch aufgrund unseres eigenen Glaubensweges immer ein oder zwei Bereiche bei jedem von uns überwiegen werden. Es geht mir auch nicht darum, dass wir in allen Bereichen gleich viel aktiv werden. Es geht mir darum, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es Christen gibt, bei denen andere Offenbarungsformen Gottes überwiegen oder die mehr geprägt sind von anderen Offenbarungsformen und die deshalb nicht nur falsch liegen. Vielleicht haben die auch noch nicht alles erkannt. Das möchte ich gar nicht unbestritten lassen. Aber dass sie noch nicht alles erkannt haben, trifft in den meisten Fällen auch auf uns selber zu. Ich habe darüber gesprochen, was es heißt, wenn wir uns auf trinitarische Gemeinde einlassen. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn wir das nicht wollen? Ich habe gesagt, der Mensch ist frei und Gott hat uns die Freiheit gegeben, uns zu entscheiden. Wir könnten sagen, wir wollen aber typisch Landeskirche sein und damit auch liberal. Oder wir sagen, wir sind so lange evangelikal geprägt worden, wir wollen evangelikal bleiben. Oder wir sagen, wir wollen noch charismatischer werden und als charismatische Gemeinde erkennbar sein. Wir könnten uns so entscheiden, die Freiheit haben wir, aber wir dürfen dann nicht dem Irrglauben verfallen, dass wir dann alle Herausforderungen und Wachstumsprozesse entledigt sind. Denn dass Gott selbst daran arbeitet, dass Christi Leib in dieser Welt ein Leib wird, dass dieser Leib gesundet und heil wird, daran habe ich keinen Zweifel. Und wenn wir uns hier drin für eine dieser Glaubens- oder Offenbarungsformen entscheiden, dann werden wir, sobald wir aus der Tür treten, mit allen anderen konfrontiert werden. Wir werden nicht um die Aufgabe herumkommen, uns mit den beiden anderen oder mit allen drei Strömungen auseinanderzusetzen und uns mit ihnen zu versöhnen. Und außerdem steht eine Profilgemeinde immer in der Gefahr, alle auszuschließen, die Gottes Offenbarung auf andere Weise erlebt haben, beziehungsweise die anders geprägt sind. Wenn wir darauf schauen und daran glauben, dass Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat, als Spiegel seines eigenen Wesens, dann bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich uns auf den Weg der trinitarischen Gemeinde beziehungsweise auf den Weg des trinitarischen Glaubens zu begeben. Und eine Verheißung wird uns auf diesem Weg begleiten. Wir sind nicht allein. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist wird uns fähig dazu machen. Es ist nicht unsere eigene Aufgabe oder Kraft oder Stärke. Weil er der Schöpfer ist, wird er uns mit genügend Ehrfurcht erfüllen, sodass wir nicht da über die Grenzen gehen, wo es nicht gut ist. Und weil er der Erlöser ist, wird er uns immer wieder mit Barmherzigkeit erfüllen und uns vergeben, wo wir Fehltritte tun. Und weil er der Tröster ist, wird er uns immer wieder in alle Wahrheit führen. Das hat er versprochen und er steht zu seinen Verheißungen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.